Jona, wisst ihr, dieses Buch habe ich so in der Vergangenheit immer, okay, da ist ein Prophet, der ist ungehorsam, macht nicht das, was Gott ihm gesagt hat, kommt in einen Sturm, sozusagen als Strafe, aber Gott rettet ihn mit einem großen Fisch, der ihn verschluckt, wieder ausspuckt, dann macht er doch, was Gott ihm gesagt hat und alles ist wunderbar. Nun, das ist auch nicht verkehrt. Das ist alles so auch passiert. Da kann man wunderbar eine Kinderstunde draus machen und die Moral von der Geschichte, sei gehorsam und mach das, was Gott sagt. Das ist auch nicht verkehrt. Aber ich bin überzeugt, dass es wie bei einem Sirup ist. Habt ihr schon mal Sirup pur getrunken? Das ist ziemlich unangenehm. Aber wenn man den Sirup richtig verdünnt mit Wasser oder was auch immer, dann kommen die Aromen und das Eigentliche zum Vorschein und man hat ein wunderbares Getränk. Nun will ich nicht sagen, dass ich die Botschaft von Jona verwässern will, in keinster Weise. Aber ich denke, dass wir dieses Konzentrat, das wir hier in 4 Kapiteln haben, etwas ein bisschen anders vielleicht mal anschauen können, um zu erleben, was noch alles dahinter steckt. Weil ich glaube, es ist vielleicht so ein Spiegel, den Gott uns vorhalten möchte, wo ich, vielleicht auch du, dich darin wiederfindest und wo wir viel mehr als nur diese Moralgeschichte herausfinden können. Übrigens, um es mal vorwegzunehmen, es geht in dem Buch gar nicht um den Fisch. Es geht nicht um die Wunder. Da passieren noch ganz andere Wunder. Dass eine ganze Stadt vom König bis zum Esel, also sogar die Tiere, ihr könnt das nachlesen, Kapitel 3, Vers 7 und 8, sogar die Tiere müssen in Sack und Asche Buße tun. Da gibt es noch ein ganz anderes Wunder. Jonas setzt sich am Schluss in die Sonne und Gott lässt einen Strauch wachsen, der ihm Schatten gibt und im nächsten Moment lässt er den Strauch wieder verdorren. Es geht aber nicht um die Wunder. In unserer westlich geprägten Welt haben wir immer ein bisschen Probleme mit den Wundern. Wir erklären immer gern alles. Aber Wunder lassen sich eben einfach nicht erklären, sie passieren. Und entweder stehen wir in der Gefahr, dass wir sie überbewerten oder dass wir sie auf die Seite schieben. Und ich glaube, beides ist schlecht. Sie sind einfach ein Zeichen von Gottes Liebe zu uns. Und er lässt sie passieren und wir dürfen sie annehmen und wir dürfen glücklich damit sein. Mehr nicht. Worum geht es nun eigentlich in diesem Buch, Jona? Es geht um die Beziehung von ihm zu seinem Gott. Und das ist das, was mir eigentlich auch wichtig ist heute Morgen. Wie ist meine Beziehung zu meinem oder zu diesem Gott? Ich glaube, dass sehr zentrale Botschaften in diesen 4 Kapiteln stehen und ich ermutige euch, sind wirklich nicht sehr lang, die einfach mal durchzulesen, alle 4 Kapitel, und einfach mal zu reflektieren, wo oder wie viel Jona ist in mir. Jona bekommt den Auftrag, das lesen wir im Kapitel 1 in den ersten Versen, von Gott, und zwar einen sehr klaren und deutlichen Auftrag. Steh auf, geh los nach Ninive und predige dort. Wer von uns, also ich zumindest, ich gehe mal von mir aus, okay? Wie oft hätte ich mir gewünscht, dass Gott so klar und deutlich zu mir redet? Ich meine, was Besseres gibt es doch gar nicht. Ich weiß, woran ich bin, was ich tun soll, wohin ich gehen soll. Fantastisch. Habe ich leider so in der Art und Weise nicht erlebt. Jona hatte dieses Vorrecht. Der hat von Gott einen ganz klaren Auftrag bekommen. Und was macht er? Er sagt, nee, mache ich nicht. Und versucht, Gott und Gottes Auftrag zu entfliehen, indem er in die entgegengesetzte Richtung geht. Und hier komme ich schon das erste Mal ins Nachdenken. Ich ertappe mich dabei, wie ich doch oft hochmütig über diese Situation, über diesen Propheten denke. Weil ich habe das Vorrecht, ich kenne die ganze Geschichte. Ich kenne auch die restlichen Bücher von der Bibel. Jona hat das nicht gewusst. Und vielleicht sollten wir uns ein bisschen zurücknehmen und uns versuchen, in die Situation hineinzuversetzen. Stell dir vor, Gott redet jetzt in diesem Moment zu dir und sagt, geh auf den Roten Platz nach Moskau und predige das Evangelium. In dem Wissen, dass Gott eventuell ein gnädiger Gott ist und ihm vergibt. Wie schnell bist du bereit? Wie schnell springst du auf? Ah, endlich weiß ich, was ich zu tun habe. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, los geht's. Jona stand vor dieser Aufgabe. Denn das Assyrerreich und Ninive war das brutalste Reich, der brutalste Feind, den Israel damals hatte. Noch nie in der Geschichte, bis zu diesem Zeitpunkt, hat Gott einen Propheten seines Volkes beauftragt, zu dem anderen Volk zu gehen. Bis dato haben die Propheten immer in Israel, aus Israel heraus, über die anderen Völker etwas gesagt. Das war das erste Mal, dass er jemanden beauftragt hat, dorthin zu gehen. Und ich finde schon, sieht die Situation ein bisschen anders aus. Schon kann ich mich ein bisschen mehr mit ihm identifizieren und sagen, also ein bisschen Jona steckt da auch bei mir drin. So schnell weg von hier, von diesem Auftrag. Was werden die Leute aus meiner Gemeinde denken? Was werden die Leute um mich herum sagen, wenn ich genau zu dem gehe, der eigentlich der größte Feind ist und eventuell die sich auch noch bekehren? Will ich das überhaupt? Und wieder ertappe ich mich dabei und sage, wer bin ich, dass ich darüber entscheide, wer Gottes Gnade empfangen darf und wer nicht? Wer bin ich, dass ich darüber richte, wer würdig ist, von Gott zu hören oder nicht? Liebe Leute, nicht ich, keiner von uns ist würdig der Gnade Gottes. Niemand. Es ist für alle ein Geschenk. Wer bin ich, darüber zu entscheiden, ob das Evangelium dorthin gelangen darf oder nicht? Wie gesagt, Jona wird plötzlich zu einem Spiegel, in dem ich mich immer wieder finde und in dem ich immer wieder überlege, wo stecke ich in dem Ganzen? Was ist, wenn der Auftrag Gottes so überhaupt nicht zu meinen Überzeugungen und Plänen passt? Was, wenn du etwas tun sollst, das deine Gesellschaft um dich herum für falsch, dumm oder unattraktiv hält? Und so glaube ich, ist es immer wieder wichtig, dass wir uns versuchen, in die Situationen hineinzuversetzen, in denen diese Geschichten aufgeschrieben wurden, um zu reflektieren, wie sind wir darin, wie reagieren wir in dem Ganzen. Jona ging in die komplett entgegengesetzte Richtung. Er hatte entschieden, na, das ist zu viel für mich, ich will mich dem Ganzen nicht aussetzen. Ich könnte eventuell sogar ums Leben kommen. Was, wenn die mich dort umbringen, wenn die gar nicht hören wollen? Und entscheidet sich, von Gott zu fliehen. Zumindest mal von seinem Auftrag. In der damaligen Welt, der Tempel in Jerusalem, das war dort, wo Gott gegenwärtig ist. Also gehe ich so weit wie möglich von dort weg. Er nimmt ein Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Ein ganz normales Schiff. Also wenn ich auf den Bodensee gehe und dort ein Ticket kaufe, dann gehe ich davon aus, dass auf diesem Schiff der Captain und die Besatzung erfahrene, ausgebildete Leute sind. Er schippert los und dann heißt es in ein paar Versen weiter, immer noch im ersten Kapitel: Aber Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinander zu brechen drohte. Und die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Also ein gewaltiger Sturm, und der war so schwer, so extrem, dass sie Angst hatten, das Schiff bricht auseinander, wir gehen unter. Sie hatten Todesangst. Sie haben alles über Bord geworfen. Sie haben ihre gesamte Geschäftsgrundlage verloren. Also es war dabei, alles wirklich komplett zu verlieren. Das Interessante an der Sache ist, die Seeleute und die anderen Mitpassagiere, die konnten gar nichts dafür. Gott hat sie in eine Situation gesteckt, für die sie nichts konnten. Sie hatten keine Schuld. Es war einzig und allein Jonas Schuld. Wegen ihm sind andere in Todesangst geraten. Und ihr wisst schon, was kommt. Wieder frage ich mich, wie viele Leute habe ich in unbequeme Situationen verstrickt, für die sie gar nichts konnten? Nur, weil ich nicht tun wollte, was ich eigentlich wusste, dass ich es hätte tun sollen. Wie viele Menschen sind durch mich in Not geraten, wofür sie gar nichts konnten? Andersherum, vielleicht erlebst du Stürme in deinem Leben, für die du nichts kannst, aber die Gott einfach zulässt, wegen jemand anderem. Das waren erfahrene Seeleute, die wussten, wie man das managt. Und doch konnten sie nichts dagegen tun. Jona in diesem Moment liegt unter Deck und schläft. Der Captain geht runter und sagt: Los, steh auf, ruf du deinen Gott auch an. Sie sind so verzweifelt, dass sie das Los werfen, um herauszufinden, wer Schuld an dieser Misere hat. Es war ihnen klar, also die Wetter-App war eindeutig, es war schönes Segelwetter. Da war nichts von einem Sturm drauf. Das haben sie so noch nie erlebt. Sie waren sich völlig im Klaren, das muss was Übernatürliches sein. Dann haben sie es losgeworfen und es zeigt auf Jona und sie haben gefragt: Wer bist du, woher kommst du? Und er bekennt alles. Und wir fragen ihn: Warum tust du sowas? Jetzt stell dir vor, hier in dieser Gemeinde macht jemand einen richtig großen Unfug. Und plötzlich kommt es raus, wer es ist. Wie ist deine Reaktion? Wie ist meine Reaktion? Jetzt müssen wir zur Rechenschaft ziehen. Jetzt müssen wir für Ordnung sorgen. Jetzt muss Strafe angedroht werden. Und wieder spielen wir uns zum Richter auf. Wie reagieren die Seeleute und der Käpt'n, die nicht gläubig sind, die von Gottes Gnade keine Ahnung haben? Sie versuchen, die Situation zu retten, indem sie sich doppelt anstrengen und noch mehr rudern, um doch noch ans Land zu kommen. Aber sie schaffen es nicht. Gegen göttliche Mächte ist keine menschliche Kraft gewachsen. Göttliche Ziele kannst du nur mit göttlichen Mitteln erreichen. Und Jona bietet sich an und sagt: Na, werft mich über Bord und dann wird der Sturm aufhören. Und sie haben Angst davor, weil sie wissen, das muss ein gewaltiger Gott sein, der so etwas produzieren kann. Wir wollen nicht auch noch bestraft werden dafür, dass wir einen seiner Männer über Bord werfen. Aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig und sie tun es und es kehrt Ruhe ein. Die Menschen, die Seeleute, respektieren diesen Gott und beten ihn am Schluss an. Viele, viele Jahre später sitzen 12 Leute in einem Boot und einer liegt vorne und schläft. Und sie rudern und strengen sich an, gegen Wind und Wellen vorwärts zu kommen, und es gelingt ihnen nicht. Sie haben Todesangst. Von den 12, 4 sind erfahrene Fischer, die sich auskennen auf dem See, die sich um die Wetterverhältnisse kennen, die Ahnung haben davon. Und es gelingt ihnen trotzdem nicht. Und sie gehen zu dem Schlafenden und sagen: Jesus, Meister, siehst du nicht, was hier passiert? Wir werden untergehen. Und er steht auf und stillt den Sturm. Es ist auch ein Boot. Es ist auch ein Sturm. In beiden Geschichten befindet sich jemand im Boot und schläft. In beiden Fällen werden die Mitreisenden wecken den Schlafenden. In beiden Fällen bangen die Mitreisenden um ihr Leben. Und sie fordern auf, denjenigen etwas zu tun. Jedes Mal greift Gott ein. Sowohl die Seeleute in der Geschichte von Jona als auch die Jünger bei Jesus fürchteten sich nach dem Sturm mehr vor Gott als vor dem Sturm. Nicht Angst, sondern Ehrfurcht vor Gott. Aber es gibt zwei gewaltige Unterschiede. Beim ersten Sturm wissen wir den Grund. Beim zweiten nicht, der war einfach da. Und der zweite Grund: Jona wollte sich opfern oder opferte sich, um die Seeleute zu retten. Und weil er erkannt hatte, dass er schuldig war. Jesus opferte später sein Leben für alle Menschen. Und er war unschuldig. Los, steh auf! Los, dreimal hört Jona das. Einmal von Gott, ganz am Anfang, dann die genau gleichen Worte vom Käpt'n im Boot und dann wieder von Gott. Immer wieder sagt er ihm: Los, geh los. Ist es nicht so, dass wir eigentlich sehr oft wissen, was Gott uns sagt, aber oft brauchen wir die Stimme der Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben und uns genau das Gleiche sagen, um zu erkennen, okay, Gott will das wirklich. Gott hatte ihm klar gesagt: Los, steh auf. Erst als der Käpt'n ihm gesagt hat, hat er bekannt, was er falsch gemacht hat. Genauso wie Jona sind auch wir aufgefordert, hinzugehen und die Botschaft zu verbreiten und zu predigen. Genau wie er sind wir aufgefordert, am Arbeitsplatz, beim Studium, in der Schule, egal wo du auch bist, Botschafter, Repräsentanten seiner Botschaft, seines Reiches zu sein. Vielleicht öfters mit weniger Worten und dafür mit mehr Taten. Man könnte diese 4 Kapitel auch ein bisschen zusammenfassen als ein Konzentrat der Evangelien des Neuen Testaments. Sehr viele Parallelen wirst du dort finden. Und eine weitere Parallele ist: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir beten es, wir singen es, wir glauben es, aber wir tun uns sehr schwer, es zu tun. Wir tun uns schwer, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Diese in unseren Augen bösen Menschen mit all ihren Gräueltaten hatten doch nun wahrlich die Strafe verdient. Und wisst ihr was? Wir haben ein Problem mit Gnade und Gerechtigkeit. Wir kriegen die beiden Dinge nicht unter einen Hut. Wir sind sehr, ich bin sehr gerechtigkeitsorientiert. Gerecht, Strafe, es muss gerecht zugehen. Ich mag mich erinnern, 1989, 9. November, vielleicht einige von euch wissen es noch, als die Mauer in Berlin fiel. Ich habe auf der anderen Seite von der Mauer gelebt, also im Osten, die nicht angemalt war, sondern die, wo wir nicht hin durften. Und natürlich, ich meine, das hat nicht lange gedauert, das waren nur wenige Wochen oder Tage nach diesem großen Ereignis. Jetzt muss Gerechtigkeit passieren. Die Verantwortlichen, die uns so lange haben leiden lassen und was weiß ich alles, die müssen bestraft werden. Es muss für Gerechtigkeit gesorgt werden, es kann so nicht sein und so weiter und so fort. Und eine weise Freundin, und ich glaube es vielmehr, dass es Gott durch diese Freundin war, hat mir gesagt, weißt du was, Jörg, es ist nicht an dir, für Gerechtigkeit zu sorgen. Es ist immer noch Gottes Aufgabe. Er ist der Richter. Und ich glaube, ja, wir haben dieses Problem. Wir kriegen Gnade und Gerechtigkeit nicht in einen Hut. Wie kann Gott so gnädig sein und gleichzeitig auch gerecht? Wie kann er so gerecht sein und gleichzeitig auch gnädig? Wie Jona muss ich lernen, Gottes Gnade für mein Leben zu erkennen und anzunehmen. Die Stürme des Lebens, auch wenn ich sie überhaupt nicht mag und selbst wenn ich nicht mal etwas dafür kann, sollten und werden mir helfen, die göttliche Gnade immer besser zu verstehen. Alle nichtchristlichen Religionen laden den Menschen die Last auf, sich selbst ihre Erlösung zu verdienen, während Gott uns völlig unverdient die Erlösung durch seinen Sohn anbietet. Das Evangelium, und jetzt hört gut zu, das Evangelium führt zu einem veränderten Leben. Aber es ist nicht die Veränderung, die mich erlöst. Das ist nicht von mir, das hat Timothy Keller aufgeschrieben in einem Buch, wo es um Jona geht. Das Evangelium führt, muss zwangsläufig zu einem veränderten Leben führen. Es muss evident sein, dass ich Christ bin. Aber es ist nicht die Veränderung, die mich erlöst. Was uns zu Christen macht, ist nicht unsere Liebe zu Gott, sondern Gottes Liebe zu uns. Er hat uns zuerst geliebt, wie wir es lesen in seinem Wort. Er hat zuerst die Bahn und den Weg bereitet. Er hat alles getan, damit seine Liebe zu uns kommt und sichtbar wird. Es ist nicht unsere Liebe zu Gott, sondern Gottes Liebe zu uns, die uns zu Christen macht. Ein klarer, deutlicher Auftrag, ein Wort Gottes, etwas ganz Simples und Einfaches eigentlich, aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, doch eine sehr große Herausforderung. Vielleicht ist das, was Gott zu dir sagt, nicht von dieser Dimension, wie es bei Jona war. Aber ich bin überzeugt, dass Gott zu dir redet. Ich bin überzeugt, dass Gott auch dir, jedem Einzelnen von euch, einen Auftrag gibt für morgen und für übermorgen und für dein Leben. Und ich wünsche und ich bete, dass du diesen Auftrag annimmst und ernst nimmst und dass du darauf vertraust, dass Gott bei dir im Boot ist. Und auch wenn es aussieht, als würde er schlafen, und auch wenn es aussieht, als würde ringsrum alles untergehen, und auch wenn es aussieht, er würde dich nicht hören, er ist der Einzige, der den Sturm in deinem Leben stillen kann. Es ist seine Liebe zu uns, die uns zu Christen macht. Und diese Liebe, die sollen wir weitergeben. Die sollen wir allen Menschen weitergeben. Und dazu sind alle von uns beauftragt und befähigt und bevollmächtigt, weil Gottes Geist in uns wohnt. Und es ist sein Wille, der geschehen soll und nicht meiner. In diesem Sinne, Amen und Gottes Segen für euch.